So, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass so viele Leute hier sind. Schön, dass aber auch online uns noch der ein oder andere zugeschaltet ist. Wir haben wieder einmal kurz vor Weihnachten und wieder einmal herausfordernde Zeiten. Gerade was mit den Versammlungen anbelangt hier in Deutschland. Es ist herausfordernd. Können wir uns zu Gottesdiensten treffen? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Das sind immer wieder große Fragen, die in unserer heutigen Zeit mit auch drin stecken. Und was ist, wenn wir uns nicht versammeln hier zum Gottesdienst? Wenn am Sonntagmorgen hier dieser Gemeindesaal dunkel bleibt? Dunkel und Schatten. Das ist etwas, was nicht schön ist. Also wenn ich da meine Kinder mit als Vergleich mit ranziehe, die mögen es, wenn das Licht an ist, besonders wenn sie in den Keller gehen. Also wenn die dann mitten im Keller sind und man macht sich einen Spaß, also die Geschwister sind ja nicht unbedingt immer so herzlich zueinander, dann machen die mal das Licht aus und dann hört man das Geschrei. Ah! Und wie auch immer, da steckt ein bisschen Furcht drin, Dunkelheit. Dunkelheit, das ist im wahrsten Sinne etwas Nichtiges, etwas Vernichtendes. Dunkelheit und genauso auch Lieblosigkeit. Licht, Leben und Liebe sind in dieser Welt offensichtlich begrenzte Ressourcen. Und wenn wir in diesen Wochen darüber nachdenken, wie wir Weihnachten neu erleben können, dann hilft uns die Aussage Jesu, wurde von Gott gesandt, um mehr Licht, mehr Leben und mehr Liebe in diese Welt zu bringen. Der Stern von Bethlehem, er steht für Licht. Licht, das Gott uns bringen möchte. Das neugeborene Kind in der Krippe steht für das Leben, das Gott schaffen möchte. Und die behutsame Ehrfurcht, mit der selbst hartgesottene Hirten das Kind begrüßen, das steht für die Liebe in dieser Welt, die durch dieses kleine Kind wachsen soll. Weihnachten, das ist das Fest des Lichts, das Fest des Lebens und das Fest der Liebe. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum dieses Fest auch auf uns so einen unwahrscheinlichen Zauber auswirkt. Weil es eben auch an die drei größten Sehnsüchte des Menschen herrührt. Licht, Leben und Liebe. Das sind natürlich große Gedanken und für viele von uns stimmt das auch nicht. Sie werden vielleicht von dem Weihnachtszauber berührt, aber er durchdringt sie nicht. In ihrem Leben ist mehr Dunkelheit als Licht. Sie erleben sehr viel Lieblosigkeit oder der Tod greift gerade nach ihnen, hat ihnen vor einiger Zeit einen lieben Menschen genommen. So schön das Weihnachtsfest auch ist, es scheint irgendwie nicht zu unserer Realität zu passen. Dazu will ich heute wieder eine Geschichte aus der Bibel erzählen, eine Geschichte, die so ganz und gar nicht weihnachtlich klingt, weil sie viel von den Härten des Lebens auch weiß, aber mit der wir uns vielleicht umso eher identifizieren können, weil auch für die Frau aus dieser Geschichte Licht, Leben und Liebe eher eine Sehnsucht als eine lebendige Realität ist. Eine Sehnsucht, nach der sie sich ausstreckt und eine Sehnsucht, die ihr begegnen darf, eben auch in dieser Geschichte. Ich lese aus dem Johannesevangelium aus dem 4. Kapitel. Dort steht diese Geschichte und ich beginne mit den ersten zwei Versen, Vers 5 und 7. Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hat. Es war aber dort der Jakobsbrunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Scheinbar gibt es in dieser Geschichte, gerade am Anfang dieser Geschichte, mehr als genügend Licht. Sie spielt um die sechste Stunde, das heißt so gegen 12 Uhr mittags. Die Sonne steht ganz hoch am Himmel und knallt nur so auf die Landschaft. Alles total erhellt, voller Licht. Im Westjordanland weiß man, da stellt man sich dann zur Mittagszeit die Frage, wer ist denn so dumm, um zu dieser Uhrzeit zum Brunnen vor die Stadt zu laufen, um Wasser zu holen und nach Hause zu schleppen, eine schwere Arbeit. Das macht niemand. Aber vermutlich ist auch genau das der Grund, warum diese Frau, die uns hier begegnet, das tut. Weil sie sich sicher ist, zu dieser Zeit, da kann niemand am Brunnen sein. Und auf einmal spüren wir, dass in dieser Geschichte trotz dem Höchststand der Sonne viel weniger Licht ist, als auf den ersten Blick zu scheinen mag. Die Frau geht im hellsten Sonnenlicht an den Brunnen, weil sie das Licht scheut. Ein Stück weit paradox. Aber sie hat Pech oder vielleicht doch Glück. Diesmal ist da nämlich schon einer am Brunnen. Sie kann ihn schon von Weitem sehen. Kurz zögert sie, aber ganz offensichtlich ist es ein Fremder, der dort sitzt am Brunnen. Also geht sie weiter und als sie beim Brunnen angekommen ist, spricht der Mann sie an. Gib mir zu trinken. Offensichtlich hat er keine Schöpfkelle, um sich selbst Wasser aus dem Brunnen zu holen. Gib mir zu trinken. Diese Bitte zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben auch von Jesus. Angefangen von der heiligen Nacht, als das schreiende Baby an die Brust seiner Mutter gelegt wurde. Über die vielen biblischen Geschichten, in denen Jesus mit Menschen isst und trinkt. Bis hin zu dem berühmten Wort am Kreuz: Mich dürstet. Spannend, diese Linie einmal weiter auszuführen bis in unser Leben hinein. Können wir uns das vorstellen, dass Jesus auch zu uns spricht? Gib mir zu trinken. Kann es sein, dass der in die Welt gekommen ist, um uns allen zu helfen, es auf diesem Weg tut, dass er erstmal uns um Hilfe bittet, dass er deswegen als hilfloses Baby in die Welt kommt und dass er deswegen mehr mit den zu kurz gekommenen in dieser Welt hält als mit den Reichen und Mächtigen? Kann es sein, dass Jesus einen Durst hat, den nur wir allein stillen können? Und dass in dem Moment, in dem wir beginnen, den Durst Jesu zu stillen, unser Herz mehr und mehr mit Licht und Leben und Liebe aufgefüllt wird. Es geht weiter in der Geschichte aus Johannes 4, in den Versen 9 bis 10. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Eine kleine Anmerkung, die dann mit eingefügt ist, denn die Juden, sie haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkennst die Gabe Gottes und wer es ist, der dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Es ist fast so wie ein Tausch, den Jesus dieser Frau anbietet. Sie soll ihm Wasser aus diesem Brunnen geben, physisches Wasser, H2O. Dafür bietet er ihr lebendiges Wasser an. Was das ist, ahnt die Frau zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Nach dem, was ich eben in meiner Einleitung auch gesagt habe, können wir es aber schon erahnen. Es geht um mehr Licht, mehr Leben und mehr Liebe im Leben. Wenn du wüsstest, sagt Jesus, wer mit dir redet, wenn du wüsstest, mit wem du es zu tun hast, du würdest merken, dass mit jedem Becher Wasser, den du Jesus reichst, zunehmend dein eigener Lebensdurst gestillt wird. Du würdest spüren, wie sich dein Leben mehr und mehr mit Licht und Leben und Liebe füllt. Ja, wenn du wüsstest, auf wen du dich da einlässt, wenn du dich auf den Weg machst, Weihnachten neu zu erleben. Die Zeit, die du dafür investierst, würde sich in etwas Ewiges verwandeln, das du in deinem Herzen tragen kannst. Die Lichter, die du an Weihnachten aufsteckst, würden zum Zeichen werden, dass es in deinem Leben hell geworden ist. In den Versen 11 bis 15 heißt es dann: Spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts zu schöpfen. Und der Brunnen, er ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortet und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Lebens werden. Eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Die Frau am Brunnen, sie ist skeptisch. Lebendiges Wasser, was genau soll das sein? Lebendiges Wasser, das ist in Israel ein Begriff für Quellwasser. Doch eine Wasserquelle, die gibt es hier in dieser Einöde im Westjordanlands weit und breit nicht. Die Samaritaner sind schon froh über diesen Brunnen, den sie haben. Einen Brunnen, den sie der Legende nach dem Stammvater Jakob zu verdanken haben. Bildet dieser dahergelaufene Fremde sich ein, eine Quelle gefunden zu haben? Dann wäre er mehr als der Stammvater Jakob. Aber das ist natürlich Blödsinn. Hier gibt es keine Quelle. Mann, du hast nicht einmal eine Schöpfkelle. Du bist ja sogar darauf angewiesen, dass ich dir einen Becher reiche mit Wasser. Was hättest du mir denn schon anzubieten? Lebendiges Wasser. Irgendetwas rührt sich in der Frau. Gleichzeitig ist sie skeptisch. Bei den Erfahrungen, die sie gemacht hat, wird sie sich hüten, ausgerechnet auf diesen abgerissenen Typen am Brunnen reinzufallen. Auf der anderen Seite legt Jesus doch die bloße Ankündigung dieser geheimnisvollen Gabe eine tiefe Sehnsucht in ihr frei. Lebendiges Wasser. Ein Interesse wird geweckt, eine tiefe Sehnsucht. Was wäre, wenn er wirklich lebendiges Wasser hätte? Was wäre, wenn es wirklich mehr Licht, mehr Leben und mehr Liebe in meinem Leben gäbe? Doch dann kommt es in Vers 16 wie eine kalte Dusche über diese Frau. Spricht er zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Mist! Das musste ja kommen, voll reingefasst in die Wunde. Wenn die Frau eben noch so etwas gespürt hat wie die ersten zarten Ansätze von Hoffnung, so ist diese mit einem Schlag vorbei. In Vers 17 heißt es dann: Ich habe keinen Mann, sagt sie, und kneift die Lippen zusammen. Da sprach Jesus: Du hast recht gesagt, dass du keinen Mann hast. 5 Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Darin hast du also die Wahrheit gesagt. Warum macht Jesus das, möchte man fragen. Was hat das mit lebendigem Wasser zu tun? Warum bohrt Jesus in die Wunden dieser Frau? Warum stellt er sie derartig bloß? Ist das nicht wieder einmal typisch Religion oder typisch Kirche? Eben noch reden sie von dem großen Sehnsüchten nach Leben, nach Licht und Liebe. Aber in dem Moment, in dem es praktisch wird, in dem es auf mein konkretes Leben eben auch zu sprechen kommt, hat die Kirche und die Religion nichts anderes anzubieten als die ewig gleiche dünne Suppe der Moral. Doch es geht in dieser Geschichte um etwas ganz anderes. Es geht nicht um Moral. Eine Frau hatte damals überhaupt keine Möglichkeit, sich scheiden zu lassen. Offensichtlich war sie 5-mal weggeschickt worden. Das Problem dieser Frau war kein moralisches, sondern dass sie die von so vielen Männern begehrt wurde, keinen von ihnen halten konnte. So stand sie jedes Mal da, einsam, verlassen, ohne Versorgung. Auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass sie wieder einer nahm, wenn sie nicht betteln wollte. 5-mal hatte sich das wiederholt. Und Nummer 6, der hat es noch nicht einmal für nötig befunden, sie überhaupt zu heiraten. Jesus hält der Frau nicht vor, dass sie 6 Männer gehabt hat. Aber er mutet ihr zu, ihre tiefsten Lebenswunden und ihre tiefste Lebenssehnsucht ins Auge zu sehen und sich als den Menschen zu erkennen, der sie nun einmal ist. Sie ist durstig nach Lieben, nach Leben. Sie ist durstig nach Liebe. Sie hungert danach und doch dabei immer wieder enttäuscht. Vielfach verlassen und schlussendlich verbittert. So wenig Licht, so wenig Leben, so wenig Liebe. Man kann über lebendiges Wasser nicht reden, solange man nicht bereit ist, seinem innersten Durst auf die Spur zu kommen. Wenn wir wissen wollen, was lebendiges Wasser ist, müssen wir uns mit unserer ungestillten Sehnsucht konfrontieren lassen, mit unseren Verletzungen, mit unseren wunden Punkten und mit unserem ungelebten Leben. Das ist das große Problem all jener, die sich zutiefst nach mehr Licht, nach mehr Liebe und mehr Leben sehnen, dass wir oftmals nicht bereit sind, über Dunkelheit, über das Abgestorbene und über die fehlende Liebe in ihrem Leben nachzudenken. Das ist wie, wenn ich zum Arzt gehe und sage, heilen Sie mich, aber beschäftigen wir uns bitte nicht mit der Krankheit. Das große Problem an unserer Art und Weise, Weihnachten zu feiern, ist oftmals, dass wir dieses Fest wie ein Zuckerguss über unser Leben gießen. Und weil das eine nicht zum anderen passt, sagen wir, Weihnachten ist Kitsch. Eine süße Soße, mit der unserem reellen Leben nicht wirklich was anfangen kann. Und das ist wahr. Doch wie wäre es, wenn wir statt Weihnachten Stück für Stück über Bord zu werfen, etwas an unserem Leben ändern würden? Beziehungsweise, das würde vielleicht schon genügen, Jesus unser Leben mitsamt seinen Dunkelheiten, Wunden und Verletzungen hinhalten und der Bitte, uns zu heilen, unser Leben mehr und mehr mit Licht, Leben und Liebe zu füllen. Aus Zeitgründen überspringe ich jetzt einen längeren Abschnitt in dieser Geschichte. Es ist eine wunderbare und doch auch sehr lange Geschichte. Und ich mache weiter in Vers 28. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht der Christus sei? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um des Wortes der Frau willen. Da ließ die Frau ihren Krug stehen. Da lässt die Frau ihre bisherigen Antworten stehen. Da legt sie alle Versuche zur Seite, wie sie bislang versucht hat, ihren Lebensdurst zu stillen. Irgendwas ist passiert in diesem Gespräch. Nicht, dass ihr Leben sich total gewandelt hätte, aber ein erster Dominostein, er ist gefallen. Licht und Leben und Liebe sind in ihr Leben gekommen, allein schon durch dieses erste Gespräch mit Jesus. Allein schon dadurch, dass sie ihm einen Becher Wasser gereicht hat. Und sie geht in die Stadt zu eben jenen Menschen, die sie bislang gemieden hat. Und sie erzählt ihnen, was sie Merkwürdiges erlebt hat. Die Menschen reagieren teils befremdet, teils fasziniert und machen sich dann selbst auf den Weg herauszufinden, was das für einer ist, dieser Mann, der dort am Brunnen sitzt. Dieser Mann, der damit anfängt, uns um einen Becher Wasser zu bitten. Aber in dem Maß, wie wir uns eben auch auf ihn einlassen, mehr und mehr stillt er unseren Lebensdurst. Die Frau macht die Erfahrung, die Jesus einmal so beschrieben hat. Was das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Wer von Jesus Christus in seinem Herzen wirklich berührt wird, sei es an Weihnachten oder wann auch immer, der oder die kann nicht anders, als davon zu reden. Wer die Erfahrung macht, dass sich das eigene Herz durch die Kraft Gottes mehr und mehr mit Licht, Leben und Liebe füllt, muss davon reden. Das ist ein nahezu untrügliches Zeichen, dass ein Mensch wirklich eine religiöse Erfahrung gemacht, wirklich eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt hat. Kann sein, dass er oder sie eine Zeit darüber schweigen muss, um sie zu verkraften. Aber dann will dieser Mensch diese Erfahrung mit allen teilen, diese Liebe, das Licht und das Leben, das in den Menschen ankommt, das sprudelt nur aus uns heraus. Es wird in uns zu einer Quelle des lebendigen Wassers, so wie Jesus Christus es verheißen hat. Ähnlich wie die Hirten in dieser Weihnachtsgeschichte, von denen es heißt, und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen und diesem Kind gesagt wurde. Sie sind überall in der Gegend umhergezogen und haben gesprochen von diesem Leben, von diesem Licht, das sie gesehen haben und von dieser Liebe, die sie selbst berührt hat. Auch heute möchte ich diese Predigt abschließen mit einem Gebet. Und ich lade euch dazu ein, mitzubeten. Ja, Herr, wir kommen zu dir, vielleicht auch manchmal im Schutz der Dunkelheit, weil wir uns vor anderen verstecken, weil wir nicht wissen wollen, dass andere uns entdecken, unsere Fehler sehen, das, was wir manchmal falsch machen in unserem Leben. Herr, das ist manchmal die Scham, die uns in diese Dunkelheit treibt. Und du sitzt dort am Brunnen und heißt uns willkommen. Du bittest uns, dass wir dir Wasser reichen. Herr, dass wir Gemeinschaft haben mit dir, auf dich eingehen. Herr, und du willst unser Leben erfüllen mit Leben, mit Licht und mit Liebe. Herr, lass du uns begreifen und lass du mich begreifen, was es heißt, wenn du zu dieser Quelle des Lebens, des Lichts und der Liebe wirst. Eine Quelle lebendigen Wassers, das aus mir heraussprudelt. Herr, wir wollen dir begegnen und das auch heute Morgen in diesem Gottesdienst. Danke, dass du hier schon bist. Amen.